habe ich mal die Taste gedrückt und sage herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick Episode 20. Hausbesuch. Ich sag's gleich vorneweg, Premiere für Jörg und mich. Wir sind bei Alois Müller in Memmingen, weil der Jörg hier gerne hin wollte.
Ich bin hier gerne, ganz genau. Ja, der erste Augenöffner war eben im Oktober bei einer Veranstaltung von Weiland hier bei euch. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja, vielen, vielen Dank, dass es heute auch möglich ist. Ne, ist ja durchaus viel los, auch am Jahresanfang. Ja, aber letztes Jahr war eben so die Energy Unit im Vordergrund gestanden mit der Firma Weiland. Die hatten im Oktober eine Aktion gemacht, eine Veranstaltung für die Wohnungswirtschaft. Ne, Quartiersversorgung mal anders war die Überschrift. Und da war ich das erste Mal hier. Ich bin oft an der Autobahn schon vorbei, wenn wir Richtung Ammersee fahren oder so. Aber dass das bei euch solche Ausmaße annimmt, beziehungsweise auch Räumlichkeiten. Ich war da echt geflasht, war ein cooler Tag mit tollen Informationen, auch mit Best-Practice-Geschichten von Energy Unit, wie ihr euch kooperiert mit Firma Weiland. Genau, und habe ich dem Dietmar eben am Tag später gesagt, da sollten wir nochmal hin und nochmal einen Podcast machen mit Freude. Herrn Schramm, mit Markus und mit dir natürlich, Andreas Müller. Also nochmal, danke, dass ihr Zeit gefunden habt. Premiere, wir sind heute zu viert am Tisch.
Auch das
müssen
ist Premiere.
Müssen wir uns also ein bisschen kontrollieren vielleicht, wer sagt was.
Na gut, einer spricht Schwäbisch, zwei sprechen Bayerisch, darf man das sagen? Oder
was? Ja, wird nicht anerkannt als Bayerisch.
So ein Mischung.
Also Schwäbisch, Allgäuerisch, Schwäbisch.
Allgäuerisch, Schwäbisch, einer spricht irgendwas, was so ein bisschen nach Ruhrgebiet klingt. Also ich denke, die Gäste draußen, die den Podcast hören, werden uns auseinanderhalten können.
Eine gute Mischung, genau. Aber Markus, vielleicht als Einstiegsfrage, wie hast du den letzten Tag, also diese Quartierstagung, wahrgenommen im Nachfeld, im Nachgang? Gab es wichtige Impulse schon, erste Aufträge, sage ich jetzt mal ganz flapsig?
Ja, auf jeden Fall haben wir sehr viel Zuspruch gehabt von der Veranstaltung. Ja, also wir sind von der Wohnungswirtschaft natürlich dann im Anschluss auch direkt eine Vielzahl angeschrieben worden, haben seitdem natürlich viele Termine, viele Klärungstermine, haben einen sehr, sehr guten Zuspruch im Gesamten erhalten auf das Produkt, weil die Wohnungswirtschaft natürlich hier vor der Herausforderung steht, einen enormen Gebäudebestand zu sanieren und die Wohnungswirtschaft für sich auch jetzt inzwischen einfach erkannt hat, dass es eigentlich nur seriell funktionieren kann, wenn sie ihre Ziele der Dekarbonisierung einhalten wollen. Ja. Das ist eigentlich so die Kernaufgabe und also die Kernaussage, wo wir jetzt hier zurückgehalten haben.
Wuppen wollen. Zur Energy Unit vielleicht noch ein paar Sätze. Unsere Hörerinnen und Hörer haben schon ein paar Mal von gehört. Wir haben auch im letzten Podcast schon ein bisschen angeteasert, dass wir heute bei euch...
Du warst total elektrisch.
Naja, sicher. Genau. Das ist ein schönes Produkt.
Ich denke auch wirklich. Andreas guckt ja so kritisch. War er wirklich. Er hat mir das auch so ans Herz gelegt, dass wir zu euch kommen sollen. Das ist kein Spaß.
Ich denke auch, das ist für Weiland einfach auch eine gute Sache, auch eine Chance, hier so ein Know-how zu bekommen in der Vorfertigung, in der Modulbauweise etc. Aber vielleicht noch ganz kurz zur Energy Unit selber. Wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen?
Also bei der Energy Unit handelt es sich schlussendlich um ein schlüsselfertiges Produkt. Das ist eine schlüsselfertige Energiezentrale, gebaut in einem Betonraummodul, ja, ungefähr 3 Meter breit, 2,50 Meter lang, wo die ganze Installationstechnik der Wärmepumpen enthalten ist. Also das heißt, wir haben in dem Modul fertig außen angebracht die Wärmepumpen-Außeneinheiten, haben innen drin die Speicher- bzw. Puffertechnik verbaut, die ganze hydraulische Verrohrung inklusive Isolierung sowie allen Elektroarbeiten und MSR-Komponenten, also Steuerungskomponenten, fix fertig verbaut, sodass eigentlich für die Energy Unit nur noch ein elektrischer Anschluss notwendig ist, ein Fundament oder ein Platz natürlich in der Außenaufstellung und dann der Anschluss ans Gebäude. Ja. Somit können wir eigentlich über 4 Leistungsgrößen, ja, die Energy Unit gibt es in 4 verschiedenen Leistungsgrößen, wir reden da von S, M, L, XL, in der Regel von 27 kW angefangen monoergetisch bis 114 kW in der Hybridvariante abdecken. Ja, und somit ideal einfach für den Mehrfamilienhausbereich.
Okay. Hybrid heißt dann mit einem Erdgas.
Genau, Hybrid ist dann nur mit Gasbrennwertkessel. Und das Ganze haben wir dann inzwischen jetzt natürlich auch weiterentwickelt. Wir haben die Möglichkeit, individuelle Fassadengestaltungen zu machen, dann, um das einfach auch in einen Gebäudekomplex oder in ein urbanes Umfeld einfach gut zu integrieren. Und genau, ja, jetzt sind wir inzwischen auch dabei schon wieder, ja, die Energy Unit natürlich wächst weiter, weiterzuentwickeln. Genau.
Weiterentwickeln heißt in größere Leistungsklassen?
Unter anderem, also wir natürlich die Wärmepumpentechnologie auch bei Weiland entwickelt sich zum Beispiel weiter. Ja, das heißt, wir werden auch noch andere Leistungsklassen sehen. Wir werden vor allem dann auch im monoergetischen Bereich. Zudem haben wir dann auch die Optik, also nach wie vor auch noch im Fokus. Wir haben natürlich immer noch eine elektrische Anschlussleistung, die nicht ganz unwesentlich ist bei der Energy Unit. Hier sind wir dabei, mit Batteriespeicherlösungen die Leistung zu reduzieren. Ja. Haben da jetzt auch schon Rechenbeispiele gemacht, sodass wir eigentlich ja, gut 30% eigentlich von der Netzanschlussleistung nochmal runterkommen, was das Ganze natürlich in der Abwicklung nochmal erleichtert. Und zudem sind wir dabei, jetzt nochmal das Thema Hydraulik und Wärmepumpen Außeneinheiten an zwei unterschiedliche Module zu trennen und einfach noch flexibler am Aufstellort und auf die Anforderungen der Wohngebäude reagieren zu können.
Ist da auch Erdwärme denkbar?
Erdwärme ist natürlich das Problem, wenn wir sehen ja die Energy Unit hauptsächlich im Wohnungsbau. Der Wohnungsbau befindet sich hauptsächlich dann natürlich in städtischen Regionen und da haben wir natürlich mit der Erdwärme, also ich möchte es nicht ausschließen, aber natürlich vereinzelt größere Schwierigkeiten wie im ländlichen Bereich.
Ja, ja. Aber wenn ich so eine Energy Unit angucke und wir hatten ja gerade eine exklusive Führung von Andreas Müller durch euer Werk, durch die Räumlichkeiten etc., da kann man sich auch vorstellen, dass man solche Container, an solche Units natürlich ein bisschen mehr dranpackt. Also ich sage jetzt mal ganz klein, vielleicht eine Ladestation für gerade im Wohnbebauungsbereich.
Auch das haben wir, ja, genau, richtig.
Für Fahrräder beispielsweise, etc.
Ja, auch das haben wir ja schon, sage ich mal, bei uns in den Energy Units im Blick, dass wir die Möglichkeit haben, E-Bikes zu laden, ja, gerade im Vorstadtbereich oder auch mit Smart Charging, E-Charging weiter auszubauen. Also diese ganzen flexiblen Möglichkeiten an der Energy Unit möchten wir integrieren und da sind wir jetzt eigentlich bei der Unit 2.0 schon mittendrin. Ja. Mhm.
Das erste Mal die Unit hatte ich auf der SHK Essen entdeckt. Das war am Außengelände auf der Messe, wo ihr unterwegs wart, auch mit einem Außendienstmitarbeiter, meine ich. Das war also der erste Eyecatcher. Dann auf der Pressekonferenz hat das natürlich dann auch Firma Weiland vorgestellt. Aber ihr habt auch betont, als wir pressetechnisch am Tisch saßen letztes Jahr, das ist jetzt nichts Exklusives. Ihr macht natürlich noch ein paar mehr Energiezentralen. Das ist ja eure Kernaufgabe.
Und bevor wir vielleicht das ausweiten, sorry, wenn ich dir so reingrätsche.
Grätsch ruhig rein.
Müssen wir was zu Alois Müller sagen? Wie lange gibt's das Unternehmen? Ich meine, ihr seid super schon mittendrin, aber es gibt ja Gründe, warum hier so viel Know-how ist. Andreas, bist du so lieb? Sagst du ein bisschen was zur Geschichte? Du bist die zweite Generation, oder?
Genau. Also mein Vater hat das Unternehmen 1973 gegründet. Klassischer Ein-Mann-Heizungsbetrieb. Und ich und mein Bruder sind dann Ende der 90er, knapp 2000, in die Geschäftsleitung eingestiegen. Und sage ich mal so, diese breite Diversifizierung habe ich eigentlich dann nach meinem Wirtschaftsstudium 2006 gestartet, weil ich einfach gemerkt habe, das wird alles ganz anders werden. Also das Thema Nachhaltigkeit, CO2, ist ja Klimawandel, ist ja Geschichte aus den 90er Jahren, wurde ja nur 30 Jahre, sage ich mal, nicht ernst genommen, sage ich mal. Und mir war immer klar, dass es einen Weg weg von Öl und Gas gibt und dass es breit diversifiziert wird, dass es elektrisch wird. Und so haben wir halt das Unternehmen aufgebaut. Haben gemerkt, wir brauchen ein Ingenieurbüro, weil es einfach sehr ingenieurlastig wird. Wir brauchen eigentlich eine Produktion, dass man die Sachen Bau erkennt, wo wir eigentlich so im Kopf haben. Wir brauchen einen ausgeprägten Service, weil all das, was wir irgendwann mal gebaut haben, um die Kunden zu halten, brauchen wir professionelle Servicestrukturen. Summa summarum haben wir das Unternehmen jetzt die letzten, sage ich mal, 53 Jahre so weit aufgebaut, dass wir heute knapp 1000 Mitarbeiter haben, alle Divisionen besetzt haben in dem Bereich der Energiewende. Aus Wind, sage ich mal, also Photovoltaik, Batterietechnik, Elektrifizierung. Alles ist besetzt vom Engineering über Bau, Service. Und sind natürlich jetzt, sage ich mal, gut aufgestellt für diese, sage ich mal, Transformation, die wo jetzt tatsächlich ja doch eingeläutet wird und auch gesetzlich verankert ist. Das haben wir ja alles lang nicht gehabt. Wir haben kein Heizungsgesetz gehabt, wir haben kein Klimaschutzgesetz gehabt. Das hätte ich alles schon ganz 10 Jahre vorher gesehen. Da wären wir so wie in Norwegen und Dänemark unterwegs. Aber wir sind halt gut aufgestellt und genau so sind wir unterwegs, hauptsächlich Süddeutschland. Aber jetzt sind wir auch dabei, Norddeutschland, Westdeutschland wollen wir ja aufbauen. Wir wollen deutschlandweit eigentlich agieren, weil die Wärmewende findet nicht nur im Süden und Osten statt, die findet auch im Westen und Norden statt. Und das Know-how, wo wir haben und die Produktionskapazitäten, wo wir haben, da können wir schon noch eins drauflegen die nächsten Jahre. Und ja, so stehen wir ja,
das, da. Das merkt man, wenn man durch die Hallen geht. Ne? Also du hast bei allem, da ist überall Pufferfläche.
Ja. Ja. Aber also man merkt einfach, das ist auch schnell weg.
Ja. Ja, aber trotzdem eine Wahnsinnsgeschichte, weil ich habe im Vorgespräch auch gesagt, dass ja da zur gleichen Zeit ja auch genug andere Ein-Mann-Betriebe angefangen haben, die es heute entweder nicht mehr gibt oder die vielleicht bei 10 oder 20 angekommen sind und den traditionellen Weg gehen und halt nicht diese Innovationskraft gehabt haben, die ihr an den Tag gelegt habt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Ganz unabhängig davon, was ihr hier an Möglichkeiten der Produktion habt, einfach auch die Weitsicht und die Weichenstellung so zeitig zu machen, Hut ab.
Wo viele noch, wie er sagt, dem Öl- und Gaszeitalter verhaftet waren.
Ja, die haben wir ja heute noch,
Leute. Ja, sicher. Die gibt ja genug, dann die auch von der Berufsschule als Anlagenbauer,
ja,
als das ein Berufsbild in eurem Kontext, in unserem Kontext, als Öl- und Gasheizungsbauer von der Berufsschule gehen.
Aber ich finde auch super spannend von Andreas, dass er im Prinzip sagt, so diese Ungeduld, die er mitbringt. Wo du sagst, so hätten wir mal besser schon vor 10 Jahren, wären wir heute ein Riesenstück weiter. Wie sehr kribbelt das bei dir oder hat das gekribbelt, so dieses, dass das nicht richtig in Fahrt kam?
Als Unternehmer bist du ja immer in Bewegung, sage ich mal. So diese,
ja, hoffentlich.
natürlich kribbelt das, in mir kribbelt es ja jeden Tag, wie man die Zukunft gestaltet. Und gerade in so Zeiten über Weihnachten hat man wieder ein bisschen Zeit, mal die Sache genauer anzuschauen, was da so reinschneit. Und da ist eigentlich schon traurig, dass wir inzwischen in Deutschland eigentlich in allem abgehängt sind. Also das, wenn man heute schaut, sind wir die wenigsten Wärmepumpen letztes Jahr gebaut in ganz Europa hinter Polen. Wir haben die wenigsten E-Autos angemeldet. In Norwegen sind wir schon bei 90% Erstanmeldung. In Deutschland sind wir nur bei 14% als Autoland. In der Elektrifizierung der Netze, man hat einfach letztendlich, der größte Fehler war nach dem Atomausstieg einfach kein Transformationskonzept konsequent umzusetzen. Und dass man da dann auf Erdgas gesetzt hat, das waren 10 verlorene Jahre und die haben jetzt einfach zu diesem Wirtschaftsschock geführt, von dem wir uns ganz, ganz schwierig erholen, weil wir einfach Riesenaufgaben vor uns haben und 10 Jahre eigentlich in die falsche Richtung investiert haben. Und
aus Gemütlichkeit jetzt, ja. Oder wird auch häufig gesagt,
war ich so sage mal, was heißt Gemütlichkeit? Ich kann mich noch 2011 an einem Interview von Norbert Röttgens erinnern, wo es noch heißt, jetzt kaufen wir das grüne Erdgas aus Russland. Und die Leute sind ja falsch informiert worden. Man hat denen ja einfach auch klar gemacht, der Weg von Öl zu Gas ist ein ökologischer Weg. Natürlich totaler Nonsens, sage ich mal.
Wurde als Schritt nach vorne verkauft. Ja,
und wir haben eure Pipeline nach der anderen gebaut, haben uns in Abhängigkeiten begeben und haben das Thema CO2 einfach halt anpackt. Haben aber parallel uns innerhalb der EU zu Klimaschutzziele verpflichtet, wo eigentlich gar keiner weiß, wie man das jemals erreicht, wenn man Atom abschaltet und auf Gas geht, sage ich mal, also wenn man nur mehr CO2 herstellt. Das hat mich natürlich immer geärgert, sage ich mal, natürlich, das, was heißt geärgert? Wir haben trotzdem unseren Weg weitergemacht. Also wir haben halt einfach gesagt, okay, vom Prinzip müssen wir breit aufgestellt sein, um auf diese politischen Schwankungen reagieren zu können. Das müssen wir auch heute noch sein. Weil man kann sich letztendlich einfach auf nichts verlassen. Das ist halt so. Heute PV, morgen nimmer. Morgen Wärmepumpe, dann noch mehr. Dann gar nichts, dann KWK, dann haben wir Absorbertechnik gebaut, dann haben wir wieder Fernwärme gebaut.
Brennstoffzelle.
Und. Dann wird erzählt, dass durchs Erdgas jetzt Wasserstoff kommt und lauter so Geschichten. Und am Ende des Tages hilft eigentlich nur eins, dass du dich selber mit dem Thema ganz tief auseinandersetzt und sagst, wie wird es denn kommen? Ja, und wie es kommt, ist klar, es ist halt leider viel zu langsam gekommen und es ist auch Teil unserer Wirtschaftskrise, die falsche Energiepolitik, falsche Energie- und Wirtschaftspolitik ist Teil unserer Gesamtkrise. Es gehören ein paar andere Sachen dazu, dass die Leute ein bisschen nicht mehr so engagiert arbeiten und nicht mehr so
gemütlicher
geworden sind und der Sozialstaat das alles nur belohnt. Das sind die anderen Probleme, aber das sind so unsere Hauptthemen, sage ich mal. Es hat mich natürlich immer kribbelt, aber wir sind trotzdem unseren Weg gegangen und sind durch das jetzt einfach auch gut aufgestellt. Ja, wir haben uns nicht abbringen lassen. Ich habe mich nicht abbringen lassen. Ich habe alle unsere Immobilien immer dekarbonisiert von Anfang an. Haben auch Kunden gehabt, die das verstanden haben. Wir haben schon auch Kunden gehabt, die gesagt haben, der Weg, wo ihr geht, ich glaube, der bessere wie das, was gesetzlich und politisch vorgegeben wird.
Ja, weil's auch
es waren halt nicht so viele, aber jetzt haben wir halt zum ersten Mal die glückliche Situation, dass es ein Heizungsgesetz gibt, dass es ein Klimaschutzgesetz gibt und dass jeder weiß, dass das wird keiner so richtig mehr rückgängig machen, wenn es am momentan so ein bisschen polemisch diskutiert wird. Aber wir haben unterschriebene Themen und wir werden riesen CO2-Strafabgaben bekommen, wenn wir einfach nicht vorankommen. Und das muss man halt den Leuten einfach auch ehrlich sagen. Das heißt, wir müssen transformieren und leichter investieren wir das Geld in moderne Technologien wie in irgendwelche Strafzahlungen, sage ich mal.
Definitiv.
Und ja, vom Prinzip, klar, mich hat es immer ein bisschen gefuchst, aber wir sind immer unseren Weg gegangen, weil immer die Sache, auch das Thema E-Mobilität habe ich mir vor 7, 8 Jahren einfach mal genauer angeschaut. Und dann habe ich gesagt, okay, was gibt es eigentlich für Alternative? Hoher Wirkungsgrad, ich kann mit Grünstrom fahren, das Auto kann günstig gebaut werden.
Ihr habt den Grünstrom hier am Ort?
Haben wir am Ort. Man wird die Autos irgendwann mal, die Batterien irgendwann mal, die werden besser werden, die werden, wird es andere Materialien geben, man wird sie recyceln können, sie eigentlich nirgends ein Problem.
Wartung.
Dann war ich mal in China, dann habe ich gesehen, Mensch, da fahren ja schon ganz viele elektrische Autos. Und dann bin ich rübergekommen und habe gesagt, wir bauen hier bei uns die E-Mobilitätsabteilung auf und wir stellen auf E-Mob um, fertig. Und dann überlege ich dann auch nochmal, ob es Förderung gibt oder nicht. Alles Banane, das sind Sachen, die waren von ganz oben durchdacht, entschieden und dann waren sie umgesetzt. Und da kann Politik rum und um ändern, was sie wollen. Das ziehen wir durch. Wir wollen 2030 in der Mobilität komplett grün sein. Und da haben wir noch 5 Jahre, das schaffen wir auch und fertig. Und da können Sie jetzt sagen, mit Förderung, ohne, interessiert mich alles nicht.
Das meine ich halt.
Machen wir so oder so, weil ich
glaube
nicht, dass Wasserstoff durchs Netz kommt und ich mit Wasserstoff heize. Und ich glaube auch nicht, dass ich mit Wasserstoff Auto fahre. Ich glaube, dass wir mit Fernwärme und mit Wärmepumpen heizen und ich glaube, dass wir elektrisch Auto fahren. Und auf das richten wir unsere Geschäftsmodelle aus. Punkt.
Vielleicht auch weniger Auto fahren, wer weiß.
Auch weniger, natürlich ist weniger, sagen wir.
Effizienter.
Also das sind alles Themen und ich meine, wir wollen bidirektional Autos laden, wenn wir mal zwischen einem Riesenboom in der Speichertechnologie, es werden sich so viele Sachen auflösen, wo man irgendwann mal sagt, was über das haben wir alles mal gesprochen, das Problem gibt es ja gar nicht, das ist sensationell. Also das, wenn ich momentan sehe, wie viel Großspeicher in Deutschland, wie viele Entwicklungsprojekte gibt, die paar Peaks, wo man jetzt da politisiert, wo man sagt, jetzt haben wir mal wieder einen Merit Order, einen riesen Strompeak, das wird es irgendwann mal nicht mehr geben und dann wollen wir alles mit Batterie und PV und Wind machen. Und fertig, die Sachen sind ja eigentlich alle klar. Das ist bloß so schade, dass wir einfach nicht schneller vorankommen, dass wir diese Dynamik, dieses Unternehmertum, wo wir zwischen 1950 und sagen wir mal 2000 gehabt haben, dass wir das die letzten 20, 25 Jahre einfach kapital verloren haben und im Schlüssel in Deutschland in allem abgehängt sind und einfach nicht ehrlich zu uns selber sind. Das ist das Hauptthema, was mich eigentlich stört.
Und andersrum kann man, das meinte ich bei mir, im Oktober, wenn man Visionäre trifft, wenn man solche Firmen sieht, wenn man hierher fährt, ja, Green Factory liest, dazu vielleicht nachher noch 1, 2 Fragen, da ist man doch abgeholt und hat Bock auf Energiewende und sagt, ich fahre nach Hause, ich überlege, was ich tun kann. Ja. Oder als Architekt, wenn ich am WoWi-Tag da war, was kann ich tun?
Zum Schluss geht es um Lösungen, ja, was wir brauchen. Und ich sage mal, davon haben wir hier vor allem an unserem Standort hier im Hauptsitz sehr viel umgesetzt.
Ich glaube auch, dass die Leute so einen Leuchtturm brauchen. Ich glaube, vielen fehlt auch einfach die Fantasie. Also einerseits der Mut und dann zweitens auch die Fantasie. Und wenn sie euch sehen und wie ihr das einfach lebt und was ihr auch für Lösungen bringt, dann gehen die Leute hier vom Platz und sagen, oh ja, okay. Also das ist banal, aber ich glaube da wirklich dran, dass dieses, man muss das, wie du gesagt hast, man muss das mal erleben, man muss das mal sehen und dann geht mal anders durchs Tor wieder raus. Das ist
auch ein kleiner Maßstab, die Lehre. Ne? Also wenn ich jetzt über häusliche Heizung rede, Sanierungen, ne? Der Wärmepumpen, der Nachbar die Wärmepumpe im Vorgarten, ne? Warum, wieso, weshalb, du kommst ins Gespräch. Das sind ja so Multiplikatoreneffekte und die sind hier natürlich nochmal größer skaliert. Aber zu Green Factory, vielleicht noch 1, 2 Sätze von euch beiden. Was steckt genau dahinter? Wo kann man sich Größenordnungen vorstellen? Was habt ihr für Energieformen und auch Verbraucher verbunden, genau, hier am Ort?
Also vom Prinzip haben wir das Thema Sektorenkopplung schon vor 6 Jahren erkannt oder vor 7 Jahren. Die Fabrik haben wir 2017, 2018 gebaut. Und mir war ziemlich klar, durch die fluktuierenden Märkte von Wind und Solar müssen wir einfach flexibler werden, einfach wissen, wann wollen wir heizen, wann wollen wir energieintensive Prozesse laufen lassen. Und wenn ein weiterer Solarausbau wird, wird das aber immer noch mehr eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben erstmal feingranulares Energiemanagement aufgebaut für wesentliche Verbraucher, dass wir wissen, was brauchen wir in der E-Mobilität, was brauchen wir für die Heizung, was brauchen wir für die Beleuchtung, was brauchen wir für die Maschinen und was haben wir für Herstellerenergie, sagen wir. Und die Green Factory gibt es eigentlich mehr oder weniger in zwei Stufen. Die Stufe 2.0, die momentan umgesetzt ist, das ist im Endeffekt großflächig Solar, 1,5 Megawatt, ein Blockheizkraftwerk im Endeffekt mit Biogas, wo letztendlich dann immer, sage ich mal, abhängig des Bedarfs, sagen wir mal, wir messen am Netzbezugspunkt und sagen, okay, wie viel Strom braucht das Werk? Und das BHKW tut dann mehr oder weniger wie ein Residualkraftwerk immer die Restenergie liefern zum PV-Bereich. So, jetzt ist die Fabrik natürlich weiter gewachsen. Jetzt brauchen wir mehr Energie wie vor 5 Jahren. Haben wir gesagt, okay, jetzt bauen wir mit Solar weiter aus, nochmal 1 Megawatt dazu. Wir brauchen einen großen Stromspeicher mit 1,5 bis 2 Megawattstunden, dass wir einfach auch die Energie nochmal verschieben können. Und wir brauchen eine Hochtemperaturwärmepumpe, sagen wir. Das heißt, wir bauen jetzt in unserer Energiezentrale 3.0 Hochtemperaturwärmepumpe mit natürlichem Kältemittel und einem großen Wärmespeicher, dass man einfach auch dann, wenn völlig überschüssige Strom dann auch günstig am Markt ist, dass wir dann unseren Großspeicher laden. Und dann sind wir hier letztendlich an dem Standort komplett CO2-neutral und haben auch die Möglichkeit, auch das ganze Gewerbegebiet mit dieser überschüssigen Wärmeenergie letztendlich zum Versorger, dass es hier eigentlich so Gesamtökosysteme gibt, wo man einfach sagt, okay, wie kann man einfach so ein Industriegebiet komplett neu deklinieren. Wir haben hier den Vorteil gehabt, dass die Gemeinde das von Anfang an unterstützt hat, hat gesagt, macht so Fernwärmenetz neu, versorgt die anderen Firmen. Also ich habe immer schon vor 10 Jahren gesagt, wir dürfen keine Fehler mehr machen, weil alle überall, wo Gasnetze gebaut werden, irgendwo, wo man nicht, ich sag mal, sektorenübergreifend dachte, dann sind Sanierungsfälle. Und wir haben ja bis zum Heizungsgesetz bei aller Kritik der grünen Politik von vielen Beteiligten, eins muss man lassen, ich bin heute froh, dass es das Heizungsgesetz gibt. Ich bin froh, dass es umgesetzt worden ist, weil war der erste Mal der Punkt, wo man gesagt hat, in bestehende Gebäude kann man mit Gas und Öl auf Zukunft nicht mehr weiterheizen. Bis vor 3 Jahren hat jeder probiert, mit alle Haken und Ösen sich mit Gas und Öl zu bedienen, um einfach günstig irgendwo zum Heizen, sage ich mal. Das sind Immobilien, die sind teilweise nur vor 2, 3 Jahren gebaut worden. Das sind heute Sanierungsfälle. Und das habe ich immer proklamiert. Wir müssen einfach das, was wir schon können, professionell umsetzen, sage ich mal. Und das hat man einfach 10 Jahre nicht gemacht. Nach dem Atomausstieg haben wir 10 Jahre verloren. Da hätte man sagen müssen, jede Halle braucht Statik für PV, jede Außenanlage braucht Leerrohre für E-Mobilität. Und hätte man halt wenig Probleme, heute kommen wir zu Kunden, die kennen keine PV-Anlage aufs Dach nachher, weil es keine Statik gibt. Die haben den Hof gerade neu asphaltiert, haben die falsche Dachdämmung drauf, weil sie brennbar ist. Und dann sage ich, es darf da alles nicht wahr sein, die Halle ist 5 Jahre und jetzt kann man keine Solaranlage aufs Dach aufmachen. Und das sind alles Fehler gewesen, die haben wir einfach gemacht. Ja, und die haben wir hier in dem Gewerbegebiet nicht gemacht, also auch die Firma CBTEC gegenüber. Hängt an unserem Werk, hängt auch an Solar, das ist eigentlich die nächste CO2-neutrale Fabrik und wir brauchen einfach zusammenhängende Ökosysteme, wo man Energiemengen rum- und umschieben kann, brauchen wir Gestaltungsmöglichkeiten in der Regulatorik, brauchen auch die Unterstützung von den Kommunen, dass man sich da mit Wegenutzungsverträgen und Konzessionen nicht, sag ich mal,
abschießt,
sage ich mal. Das haben wir hier geschafft und sind wir eigentlich glücklich, dass wir hier einfach eine nachhaltige Fabrik für die Zukunft haben und haben natürlich das Endprodukt, gerade jetzt kommt das ganze ESG. Jetzt tun wir uns natürlich leicht, wenn wir die Tabellen füllen müssen und können sagen, okay, die Standorte im Bereich Produktion sind wir eigentlich clean. Und jetzt haben wir das Thema Fuhrpark noch vor uns, wo wir sagen, da müssen wir noch ran. Aber die ganzen Baustellen kommen ja jetzt erst bei alle, wenn sie das erste Mal richtig reporten müssen und die großen CO2-Ausschläge kommen mit Erdgas und mit Diesel, wenn sie dann mal ihren ganzen Fuhrpark und ihre ganze Produktion aufs Tablett legen müssen, da kommen riesen Baustellen auf uns zu. Klar, aber halt oft auch hausgemacht, weil man einfach auch das alles nicht glauben wollte.
Ja, so Verdrängungsding irgendwie, ganz, ganz komische Konstellation, Beharrung, bisschen Verdrängung.
Wissen ist natürlich auch immer ein Thema, ne? Wenn man natürlich weiß, wie es geht, wie es gehen könnte.
Ja, das ist aber das Gesamtkonzept, sage ich mal, der Müller-Gruppe. Ja. Also wir sehen uns ja als Energietechnologieunternehmen unter dem Aspekt des 360-Grad, der 360-Grad-Ansicht vom Kunden. Das ist das, was uns interessant macht für unsere Kunden, dass wir unsere Kunden A zum einen hier zeigen können, wie es geht, ja, und sie beraten von der Konzeption, also vom Energiekonzept, bis dann schlussendlich über eine weiterführende klassische TGA-Planung. Also wir haben mit unserer Econ über 60 eigene Ingenieure im Haus, ja, wo wir Energiekonzepte und TGA-Planungen machen. Von Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär klassisch über Elektroinfrastruktur, Elektroinfrastruktur, Energietechnik. Und das dann schlussendlich als Firma Alois Müller umsetzen können. Und natürlich ganz wichtig zum Schluss die Kunden dann auch betreuen im Service und Instandhaltung. Und das ist eigentlich der 360-Grad-Ansatz der Müller-Gruppe und damit einfach natürlich weg vom klassischen HLSK-Betrieb. Ja, das haben wir hier erfolgreich umgesetzt.
Und was halt wichtig ist, es wird halt immer bewusster, wir brauchen diese integrale Lösungen, um Digitalisierung perfekt zu lösen. Also es macht keinen Sinn, dass bei jedem Projekt das ganze Stakeholder-Value immer von neu aufgesetzt wird. Es kommt der Architekt, es kommt der Planer, es kommt der Bauherr, alle haben andere digitale Lösungen, andere Ansichten und dann wundern sie sich, dass es eigentlich gar keinen Ansatz gibt, dass es durchging, sagen wir, integrale Planung. Das heißt, wir haben bei Alois Müller jetzt Architekten eingestellt, Tiefbauplaner, weil wir einfach immer wieder Störgeräusche haben. Wir haben immer wieder Player an Bord, wo wir sagen, die bringen eigentlich unsere ganze Planungsabläufe durcheinander, weil sie einfach nicht so hochdigital und professionell arbeiten wie wir.
Und weil es ist Unikat.
Und dann müssen wir, das bringt alles durcheinander. Das heißt, wir müssen wirklich eine Energiezentrale komplett planen können, mit Statik, mit allem Pipapo, immer kompletten Planungsteam. Dann wirst du schnell und gut und professionell und auch wirtschaftlich, sag ich mal. Wird immer wieder, und das ist auch das Problem der öffentlichen Hand, da werden die dran scheitern. Diese ganzen digitalen Lösungen, die ganzen Planungsmöglichkeiten, wo es heute gibt, da brauche ich integrale Teams, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Dann kann ich schnell und wirtschaftlich bauen. Aber wenn sich immer wieder 10 verschiedene Kollegen treffen und sagen, jetzt arbeiten wir zusammen, mit jeder hat einen anderen Werkzeugkasten dabei. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wir wissen ja, dass es nicht geht, weil die Baustellen dauern 3-mal so lang, kosten doppelt so viel.
Das ist ja der Punkt, aus Fehlern wird da gar nicht.
Da wird die Glanz, sag ich mal, es gibt auch keine Verbesserung vom Prozess, sage ich mal. Und das ist eigentlich unsere Hauptmotivation auch gewesen, diesen 360-Grad-Ansatz, damit der Kunde von uns eine wirtschaftliche, günstige, schnelle, zuverlässige Lösung kriegt. Das ist der einzige Grund. Mhm. Weil der Kunde steht im Mittelpunkt und der Kunde braucht von uns professionelle Lösungen.
Ja klar, und selbst wenn du den einen externen dann eingejustiert hast oder im Prozess integriert hast, beim nächsten Projekt ist der wieder raus, kommt wieder ein anderer rein, der Lernprozess geht wieder von vorne los. Ja, da werden nochmal 2 getauscht, die können nicht miteinander, dann musst du die Konflikte noch behandeln und du musst noch 2, das ist ja eine endlose Geschichte des permanenten Lernens und Abgleichens. Und das kostet ja auch die Kraft in diesen Bauprozessen. Und
zum Schluss ist es das Roundup zu unserer Energy Unit. Ja, die Energy Unit vereint ja viele Gewerke, Komplexität auf engem Raum, in engem Platz. Und das ist ja das, wo wir sagen, okay, die Geschwindigkeit, die wir jetzt eigentlich in Deutschland benötigen, um die Dekarbonisierungsziele umzusetzen, das wird durch solche Individuallösungen nicht möglich sein. Ja? Sondern wir brauchen standardisierte Lösungen, wo wir im gewerblichen, industriellen Bereich schon umgesetzt haben. Dadurch die Energy Unit entstanden ist, jetzt auch für die Wohnungswirtschaft. Aber lassen Sie uns auch mal weiterschauen. Schauen Sie mal in den öffentlichen Bereich, Kindergärten, Schulen, öffentliche Gebäude, Verwaltungsdienstgebäude, Polizei, Feuerwehr, wo wir überall Bedarf haben, wo überall irgendwo unten noch fossile Energieerzeugung steht. Überall dort kann die Energy Unit zum Einsatz kommen und vereint eigentlich schon viele Gewerke schlüsselfertig. Also dass es eigentlich auch für die öffentliche Hand auch in Ausschreibungsfällen und Zwecken sehr leicht ist, schnell den Gebäudebestand zu dekarbonisieren.
Mhm. Was heißt es dann, wenn man auch den Gedanken weiterspinnt, für kleinere Ingenieurbüros, kleine Architekturbüros oder auch den kleineren SAK, war jetzt ein paar Mal gefallen, das Stichwort, den kleineren SAK-Betrieb, auf die ganz lange Perspektive? Macht ihr euch da eher Sorgen oder müssen wir uns da Sorgen machen? Weil das heißt ja hier, die ganze Energietechnik wird ja professionalisiert. Da geht es ja wirklich nochmal ganz anders ab in Kompetenzen.
Was man ja jetzt feststellt, dass der ganze Markt von ganz anderen Player besetzt wird. Ich sage jetzt mal, dieser Wärmemarkt ist ja letztendlich, der war ja uninteressant, sage ich mal, gerade jetzt in der Umsetzung war ja uninteressant für viele Player, sage ich mal. Aber man sieht ja jetzt schon, es gibt ja, ich sage mal, bekannte große Player, wo jetzt am Markt kommen, stark digitalisiert, sage ich mal. Aber auch stark professionalisiert, das muss man einfach auch anerkennen, sage ich mal. Die haben wieder vielleicht eher das Problem in der handwerklichen Umsetzung, aber der Prozess, sage ich mal, von der Lead-Generation, sage ich mal, bis zum Angebot, Wenn man da so einen Handwerksbetrieb anschaut, wo man dann viermal hinterher telefoniert, ob da doch mal noch ein Angebot kommt. Und ich sage jetzt mal, wie hochprofessionell die Anbieter halt da sind, da muss man sich natürlich schon Gedanken machen um die kleinen Handwerksbetriebe, wie sieht die Komplexität, jeder will noch eine PV-Anlage, will noch ein kleiner Anschluss, wird gerne noch ein bisschen Strom auch noch am liebsten mitkaufen, sage ich mal, hätte noch gerne ein Energiemanagementsystem dabei, hätte die ganze Regulatorik und Förderung natürlich mitgelöst und da ist es natürlich schon nicht ganz unkomplex wie ein kleiner Handwerksbetrieb, der wo halt jetzt mehr oder weniger früher die Gastherme rein, Gastherme raus, wenn da der Kunde jetzt kommt, die hätte auch immer ganz, das ganze Energiemanagementsystem mit Förderung, alle Leistungen, da ist ja schon das Angebot nicht ganz ohne. Also ich sage mal, und
eine Planungsleistung. Also
da muss man sich schon, da werden sich schon Märkte verändern sein. Man muss es beobachten, wie es kommen wird. Und bei den Ingenieurbüros, glaube ich, einfach brauchen wir halt auch, da wird sich es auch halt auch stark differenzieren. Wer schlägt die richtigen Richtungen ein? Wer nutzt die richtigen Software-Tools? Der wird auch weiter wachsen können, sage ich mal. Und die Ingenieurbüros, wo halt, sag ich mal, eigentlich da nicht bereit sind in hohe Digitalisierung, in hohe Prozesse oder auch Verständnis für die Ausführung dahinter zum Entwickler, die werden halt jetzt so wachstumsfähig, sage ich mal. Und was halt schon auch einmal entscheidend ist, die modernen Betriebe, die kriegen die jungen Talente und die Unternehmen, wo halt, sag ich mal, sich nicht gut aufstellen, die kriegen halt auch keine Leute, das ist zusammenhängend. Wir haben in unserer Ingenieurgesellschaft eigentlich kein Personalthema. Wir haben sehr viele Bewerbungen, sehr interessante Leute. Allgemein haben wir das, dass wir nach wie vor immer wieder gute Leute kriegen, sage ich mal. Aber die Anforderungen vom Arbeitnehmer an der Arbeitgeber sind halt ganz anders, auch wie vor 10, 20 Jahren, sage ich mal, in so einem kleinen Handwerksbetrieb. Es ist fast unmöglich, sage ich mal, das eigentlich abzubilden, was so ein junger Lehrlingsanwärter eigentlich da an Anforderungen hat. Da geht es ja schon los, dass der Chef am iPad spart und sich eigentlich keine Zeit gibt für die Ausbildung. Wir haben ein eigenes Lehrlingsteam mit zwei, drei Leuten, wo nichts anderes macht wie Ausbildungsmanagement. Und das läuft alles hochdigital ab, die Berichtshefte und, sage ich mal, klar. Und da jetzt der Elternteil herkommt und dann geht er zum Handwerker, wo die Werkbank schlecht aufgeräumt ist und der Notizblock vorne noch ein blauer Donut drin steckt. Dass da jetzt einer seinen Jungen hinschickt, das ist natürlich fast kaum nur zum Glauben, sage ich mal. Und das heißt, da werden natürlich, wenn man den alten Querschnitt in den Unternehmen anschaut, da werden sich viele Firmen einfach auflösen. Also die werden sich auflösen, die werden sich kleinschrumpfen und fertig. Und dann gibt es halt diese vielen kleinen Einmannbetriebe, wo halt der Chef alles macht. Das wird es nach wie vor weitergeben. Aber zwischendrin wird es eng, sage ich mal so. Zwischen 20 und 20 aufwärts, wenn dann, da wird es dann schwierig, ja, weil einfach auch die Auflage mit Reporting, mit dem ganzen Drumherum, wir haben jetzt die ganzen ersten Überprüfungen von der BAFA, ist der hydraulische Abgleich damals richtig gemacht worden bei dem Kunde X vor 3 Jahren. Ja, meine Güte, wir haben da kein Problem, wir machen das ordentlich, aber der kleine Handwerker, ich möchte manchmal nicht wissen, was da gerätselt wird. Also, aber das ist nicht böse gemeint, sondern er wird einfach überbürokratisiert abverlangt, sage ich mal, und er kommt dann eigentlich von einem Kunde, er kommt in Zwickmühle rein, sage ich mal. Es wird eigentlich von ihm zu viel verlangt, was er eigentlich nicht abbilden kann. Entweder müssen wir das vereinfachen, aber wenn es nicht vereinfacht wird, wird es schwierig, weil ich sage mal, heute einen CAD-Plan machen, mittags eine Inbetriebnahme von der Wärmepumpe, abends noch ein Service von der Wärmepumpe, zwischendrin noch Angebote. Ein Angebot digital und dann noch ein Kundenbesuch. Also ich kenne es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin froh, dass ich da überall meine Spezialisten
habe. Ja, aber das ist ein sehr spannendes Thema, auch Dietmar, das müssen wir dieses Jahr, wir haben schon angefangen, darüber in Frei von Grobstrick in unserem Podcast zu sprechen, weil das auch mich privat umtreibt. Ne? Meine Eltern haben einen Handwerksbetrieb klassisch in der Größenordnung.
In der Größe, die er gerade
er spricht mir da aus der Seele. Ja? Ja. Und da muss man eben schauen. Ich denke, wir werden da auch spannende Beispiele vorstellen von Betrieben, die sich anders weiterentwickeln wollen. Ich glaube immer noch an das traditionelle Handwerk. Die können, wie du sagtest, in der Umsetzung sehr viel, aber die sind auf anderen Bereichen einfach naturgemäß schwächer. Das kann man als Chance sehen, als Entwicklungschance, aber ich denke schon, dass wir da noch viele auch spannende Gäste dazu einladen werden.
Ja, vielleicht müssen die auch was an ihrer Natur tun.
Wir müssen, klar.
Die müssen einfach auch sich öffnen den neuen Techniken, die müssen stärker in die Kommunikation. Das ist ja unser ewiges Thema, was wir in unserem Podcast immer gerne regelmäßig ansprechen. Und deswegen ist es so spannend, heute mal, ich sag mal, die komplett andere Seite der Fahnenstange mal kennenzulernen.
Muster. Das Muster meinst du für die ja, Energiewende? Ja,
die Benchmark. Nein, auch in dem Mindset, was ihr halt habt und was ihr seit Jahren oder Jahrzehnten schon mitbringt. Ja, in der Ausrichtung, in der Optimierung der Prozesse in allen diesen Bereichen. Da ist ja bei den Leuten mit 20 Mitarbeitern, 30, wie du es gerade gesagt hast, Andreas, unglaublich Luft nach oben. Ja, und da ist wirklich die Frage, ja, gehen die den Schritt, was wir allen wünschen, oder lösen sie sich auf, weil einfach das gar nicht abbildbar ist?
Das wird ja spannend sein für die einzelnen Unternehmen. Ich sag so, wie wir es gerade schon gesagt haben, das Thema Bürokratisierung, das wird uns zunehmend einnehmen. Und es braucht einfach gutes Personal, Ingenieure, die das alles abwickeln können. Ich hoffe natürlich, dass wir uns deutsche Unternehmertum weiterentwickeln, dass es Unternehmer gibt, die dann den Schritt auch schaffen, ganz klar. So wie es wir auch gemacht haben, es ist stetig, immer sich weiterzuentwickeln, zu arbeiten, immer wieder zu investieren. Ja. Für uns, egal ob Zeit oder Geld, und sich immer wieder Gedanken zu machen, neu zu erfinden, sich ständig zu hinterfragen, welchen Weg man geht, ob das richtig ist, auch am richtigen Zeitpunkt selbstkritisch zu sein. Ja. Klar, uns gelingt das jetzt sehr gut, sagen wir jetzt mal, oder doch gut. Ja.
Offensichtlich.
Aber natürlich hoffen wir auch, dass es anderen gut gelingt. Ja. Also wir sind jetzt kein jemand, der wo sagt, es gibt jetzt nur noch uns, das wird mir alleine uns auch nicht lösen können, sondern wir freuen uns auch immer wieder auf gute Partner und gute Unternehmer und unterschiedliche Projektkonstellationen.
Aber die Zeit rennt halt.
Ne? Die Zeit rennt sowieso und die Arbeit ist da. Wir haben viel zu tun, ja, und dass der Wirtschaftsstandort einfach wieder Deutschland wieder lukrativ wird. Und von dem her freuen wir uns auch, oder freue ich mich persönlich auch immer wieder auf gute Unternehmer, die wo mitkämpfen.
Chaka, ne?
Ja.
Das Richtung Bundestagswahl.
Wollen wir das schon als sein Schlusswort gelten lassen? Nee, oder nee. Du hast noch Fragen?
Das lag mir einfach auf der Zunge.
Nein, ich meine, das war ein schönes Statement von Markus.
Ja.
Weil klar, hier von Memmingen aus kann es nicht alleine gestemmt werden. Ihr braucht schon noch Partner. Und ich glaube auch, dass ihr euch über jeden freut, der halt so das gleiche Mindset hat und der auch so engagiert ist und nach vorne geht wie ihr. Und dass die aber auch nicht reihenweise da draußen zu finden sind.
Ja. Und schlimm ist halt, wenn dann Betriebe, wie du es angesprochen hast, einfach aufhören, in der Versenkung verschwinden. Das ist natürlich Potenzial, was verschenkt ist. Ne? Hatten wir auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Was passiert mit dem riesen Generationswechsel? Das schlägt auch richtig durch jetzt am SAK-Handwerk. Das ist die Frage, ne? Die uns da beschäftigt. Aber nochmal, hier haben wir ein Postkartenmotiv sozusagen der Energiewende. Ich bin echt nochmal schwer beeindruckt von eurer Green Factory. Auch nochmal danke für die Führung. Wir waren vorhin in der Luftkanalfertigung, wo ihr schon einfach in Anführungszeichen grüne Produkte umsetzt. Ihr könnt nachweisen, dass sie in einer solchen grünen Fabrik hergestellt wurden. Ihr vermeidet Transportkosten, Transportwege, auch extrem unterschätzt. Das kann man hier wirklich nochmal nachfühlen, anschauen. Ihr macht sicherlich auch Besuchertage und so weiter. Ich kann da nur jeden mal einladen und motivieren, mal herzufahren, sich das vielleicht auch mal anzugucken, sich auch mit den Energiezentralen, den Themen der Energy Unit zu beschäftigen. Es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, die zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Definitiv.
Aber das sind schon ganz tolle Werkzeuge, um Projekte einfach schneller auch zu machen, eleganter zu machen, Schnittstellen zu reduzieren. Muss man einfach mal sich angucken, live.
Ja, wir hatten die Chance. Andreas, was ist dir noch wichtig zum Schluss?
Ja, gute Frage. Ja, mir ist wichtig, dass es in Deutschland wieder aufwärts geht, sei mal im Gesamten, sei mal, und dass wir von dieser ganzen Polemik wegkommen und dass wir einfach alle wieder anpacken und schaffen und machen. Und das ist mir wichtig, und dass wir einfach da parteibegreifend einfach wieder anpacken und nicht Sachen, sage ich mal, unsachlich verschieben oder wie auch immer, sondern einfach, dass wir wieder anpacken und dass wir einfach, ich sage mal, eine Tabelle, wenn es um Innovation, wenn es um Green Tech, wenn es um Digitalisierung geht, wie den Oberen Range-Bereich in Europa sind und in der Welt und nicht im unteren Drittel. Das ist das, was mich schon eigentlich schon ein bisschen traurig macht, weil ich als junger Ingenieur, wo ich, sag ich mal, mein Ingenieurstudium gemacht habe, da waren wir in Deutschland überall vorne dabei. Da war Ingenieurstudium noch, sag ich mal, so das, was man eigentlich gern gemacht hat. Und dass junge Leute wieder gern Ingenieure werden, dass wir einfach wieder uns mit Technologie auseinandersetzen. Und dass wir einfach wieder einfach miteinander vorankommen, sagen wir. Das ist alles das, was ich mir wünsche. Und dass wir alle gesund bleiben und dass uns alle gut geht, ja.
dann möge dein Wunsch in Erfüllung gehen. Dann ist es an mir, diesen Podcast abzumoderieren. Das war Frei vom Grobschrick, Episode 20, der Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. Heute Hausbesuch bei Alois Müller in Memmingen mit unseren Gästen Andreas Müller. Ganz, ganz lieben Dank von mir für deine klaren Worte. Habe ich wirklich abgefeiert. Ganz, ganz wichtig, auch mal einfach nur die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und unserem zweiten Gast, nicht weniger wichtig, Markus Schramm, vielen Dank für dein Detailwissen. Und ja, was war unser Thema? Was meinst du, Jörg?
Ja, ich würde mal sagen, How-to-Energiewende.
How-to-Energiewende, dann nehmen wir das so. Idee und Realisation, Blackworks, Dietmar Bleck, im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion der Folge Stefan Winter, Grüße nach Berlin. Und Musik ist Jill Carrier, The Dark Side. Hier in Memmingen gibt's nur Licht.
Ja, PV, Sonnenstrom, ohne Ende.
Also nochmal, danke Jörg, danke Andreas, danke Markus.
Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Danke euch, bis später, tschüss.